Ich würde gerne mit einem kleinen Bibelquiz beginnen. Wer am meisten Punkte macht, darf meine Predigt hören. Die anderen müssen meine Predigt hören. Es geht also einfach darum, dass wir einsteigen. Ich schmeiße jetzt dann einige Namen in die Runde und würde gern wissen, wer weiß, wer das ist. Und da würde ich ein bisschen mehr erwarten, dass man einfach weiß, oh, das ist, glaube ich, aus dem Alten Testament. Also zum Beispiel der Noah, das ist doch der mit dem großen Schiff, nicht wahr? Also, wer war der Elia? Wer weiß das?
Ein Prophet.
Ein Prophet, ja. Dann, wer war David?
Ein König.
Ein König. Ist allerdings mehr bekannt für den Kampf mit Goliath. Dann, wer war Tabitha? Okay, das war die Jüngerin, die wohltätig war und die Jesus zum Leben wieder erweckt hat. Wer war Simson oder auch Samson? Was war das? Der mit den langen Haaren, genau, der immer die falschen Freundinnen hatte. Dann, wer war, nicht wer ist, wer war Ismael?
Der erste Sohn von Abraham.
Wie?
Der erste Sohn von Abraham.
Genau, du wirst das ja wissen. Ja, aber das ist Ismael. Dann, wer war Amram? Die gab es des Öfteren. Das war ein relativ gängiger Männername. Bekannt ist vor allem, wenn man von bekannt reden kann, ein Mann aus dem Stamm Levi. Er war der Vater von Mose und Aaron. Wer war Elisabeth?
Die Cousine von der Maria.
Ja. Wer war Sadrach, Mesach und Abednego?
Die drei.
Die drei, genau. Wer war die Orpa? Die im Ofen waren, genau. Wer war die Orpa? Die Orpa. Die Schwägerin von Ruth. Die nicht mit der Schwiegermama zurück nach Israel ist, sondern die in ihrer Heimat geblieben ist. Aus dem Buch Ruth. Die heißt Orpa geheißen. Dann, wer war Hofni und Pinhas? Ich weiß nicht, ob sie Hebamme war. Wer war Hofni und Pinhas? Habe ich da was gehört? Unbekannt? Von denen werdet ihr heute noch hören. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es zwei Arten von Menschen gibt in der Bibel. Es gibt die ich Sonntagsschulpromis nenne, die jedes Kind kennt, und dann gibt es die anderen. Sonntagsschulpromis waren oft Menschen, welche von Gott eine sehr spezielle Aufgabe hatten in der Heilsgeschichte zu einem sehr speziellen Moment und sehr oft sehr einmalig. Und aus diesem Grund haben ihre Abenteuer auch viel Platz in der Bibel. Und darum wissen wir auch viel über sie. Manchmal werden diese Sonntagsschulpromis zu Helden aufgeplustert, die uns als Vorbilder dienen sollen. Es kann sein, dass diese Helden uns Vorbilder sein können. Aber vielleicht sind sie es auch nicht. Oder nicht immer. Aber über all diese Helden ist es manchmal einfach zu vergessen, dass die Bibel eigentlich die Geschichte eines Volkes ist. und nicht die Geschichte einzelner Helden. Da geht es um Hunderttausende von Menschen über die ganze Länge der Bibel, um Millionen von Menschen. Und im Prinzip haben wir, stellt die Bibel, stellt Gott, dieselben Ansprüche an die Helden als auch an das gewöhnliche Volk. Die Grunderwartung ist, dass die 10 Gebote eingehalten werden. Vor allem das erste. Du sollst keine andere Götter neben mir haben. Das finden wir zum Beispiel im 2. Mose 5. Und daraus hat Jesus dann gemacht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Wie zum Beispiel in Matthäus 22, 37. Und dann gibt es auch noch einen nicht ganz unbekannten Vers im 2. Timotheus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. In der Bibel gibt es eben nicht nur die Helden Gottes, sondern auch viele Anti-Helden. Menschen, die vor Gott versagt haben. Menschen, der Biografie Schuld aufdeckt, den falschen Weg aufzeichnet. So quasi als Antithese, als Gegenbehauptung zu Gottes richtigem Weg, richtigen Willen, zeigen sie in einem Kontrast falsch auf. Und so krass, dass das klingen kann, in ihrem Falschsein zeigen sie uns eigentlich auf, wie wir richtig sein könnten. Und darum ist das Thema heute 2 Antihelden und ihr Vater. Hofni und Pinhas und ihr Vater Eli. Wir finden sie und ihre Geschichte im 1. Buch Samuel, also so ab Mitte Kapitel 2. Und wer jetzt denkt, da hat er doch schon mal drüber gepredigt, ja, stimmt fast. Meine letzte Predigt ging es auch um 1. Samuel, aber da ging es hauptsächlich um die Hanna und ihre Begegnung mit dem Priester Eli. Und das ist derselbe. Das 1. Buch Samuel. Wo befinden wir uns da in Zeit und Geschichte? Es gibt Zeittafeln, welche König Saul, und der kommt ja dann ziemlich bald nach der Geschichte, wo wir heute sind, da ist der König Saul 500 Jahre nach Josua. Zwischenzeitlich, in diesen 500 Jahren, da spielt das Buch der Richter. Das war die Zeit der Richter. Das war eine Zeit, in der sich nicht so wahnsinnig viel bewegte in der Geschichte vom Volk Israel. Wenn wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen, so sind wir 500 Jahre vor dem Exil und damit etwa 1000 Jahre vor Jesus. Und wenn ihr eine ganz lokale Zeitangabe möchtet, das war etwa 400 Jahre, bevor die Kelten da oben am Dürrenberg Salzgraben begonnen haben. Und ich finde das manchmal lustig, mir so ein bisschen zu überlegen, wo waren wir dran, als damals was passierte? Weil irgendwie ist mir das Salzbergwerk da oben und die ganze Geschichte schon ein bisschen näher als da die Wüste irgendwo. Wo ist die schon wieder? Gut. Also, dann war zu jener Zeit, also so im ersten Buch Samuel, noch ein anderer Wendepunkt in der Geschichte, in der Heilsgeschichte. Wie viel Heilige Schrift hatten diese Leute damals? Die naheliegende Antwort, das, was ich zwischen den Fingern habe. Das täuscht. Die hatten keine Heilige Schrift. Die Heilige Schrift wurde erst zur Heiligen Schrift in der folgenden Zeit der Könige und des Tempels. Erst da war die Struktur für die schriftliche Festhaltung. In unserer Geschichte hatten sie heilige Überlieferungen. Die waren also dem Fundament, dem Wort, dem wirklich gesprochenen Wort Gottes, damals einiges näher, als wir es sind. Gut. Der Papa Eli, der war noch Hohepriester und seine Söhne Hofni und Pinhas. Wollen wir mal ihre Geschichte anschauen und schauen, ob ich das technisch im Griff bekomme. Was habe ich jetzt da? Ah. Das ist aus dem zweiten Kapitel vom ersten Samuel. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand. Und sie stieß in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Aha, so geht das. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte: Gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes. Also mit anderen Worten, der Priester wollte keine Gulasch, er wollte ein Grillsteak. Wenn dann der Mann zu ihm sagte, lass zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, also als Opfer zu Gott, dann nimm dir ganz, wie es deine Seele begehrt. So antwortete er, der Priester, nein, sondern jetzt sollst du es mir geben. Wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Das ist eine ziemlich deftige Geschichte. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass die Priester an sich und die Diener dann natürlich an sich gar nichts Falsches gemacht haben. Denn das aber ist der Rechtsanspruch der Priester an das Volk, an die, die ein Schlachtopfer opfern, sei es Rind oder Schaf. Man soll den Priester die Vorderkeule geben und die Kinnbacken und den Magen. Da steht es zum Beispiel im 5. Moses. Dass die Priester Fleisch wollten, war also nicht das Problem. Das Problem war nicht, was sie taten, sondern wie sie es getan haben. Zur Herzenshaltung der Priester und ihrer Diener, da gibt es einige ganz krasse Aussagen. Ein Kommentator wendet eine Stelle aus Jesaja 56 auf diese Priester an. Und die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung. Und das sind Hirten, sie kennen keine Einsichten. Also ich würde mich nicht trauen, irgendeinen Priester als Hund zu bezeichnen. Aber das wird hier gemacht. Gott hat es ziemlich deutlich gemacht, was er vom Treiben von Hofni und Pinhas hält. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Und da bin ich jetzt zu wenig weit. Genau. Dann. Sagt er auch, warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Die Berufung von Klein Samuel zum Priester-Propheten ist eine der bekannten Helden der Bibelgeschichten. Das war da, wo der kleine Samuel dreimal des Nachts seine Stimme hört und nicht wusste, dass es Gott war, der sprach. Es gab aber zu jener Zeit noch einen zweiten Propheten, einen, der kaum jemand kennt. Die Bibel nennt ihn einfach ein Mann Gottes. Mehr weiß ich nicht auf ihn. Der wäre gut für den Bibelquiz. Auch dieser Mann Gottes stellt Eli zur Rede. Diese Worte, warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, die sind von diesem Propheten. Der prophezeit auch, dass Eli und seine Familie das Priesteramt verlieren wird. Und ja, so. Wäre auch Material für eine Predigt, aber irgendwie wird es langsam Zeit. Dieser Prophet sagt auch, dass die Familie von Eli das Priesteramt verliert. Und das soll dir das Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hofni und Pinhas kommen wird. An einem Tag sollen beide sterben. Der Prophet sagt nicht, sie werden sterben, sondern sie sollen sterben. Das heißt, Gott legt fest, dass sie sterben werden. Und in Vers 25 wurde das nochmals explizit gesagt, doch die beiden hörten nicht auf die Ermahnungen ihres Vaters, denn der Herr hatte bereits beschlossen, sie zu töten. Und da sind wir wieder bei der Frage, die ich ähnlich auch in meiner letzten Predigt gestellt habe. Ja, ist das lieb vom lieben Gott? Lässt der liebe Gott Menschen sterben, die ihm nicht passen? Das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt, die Leute vom Glauben abhält und ich finde, man darf sich der Frage stellen und man darf darüber nachdenken. Ich muss aber auch sagen, ich kann keine allgemein verbindliche Antwort für das Heute und Jetzt dazu geben. Aber wir können schauen, was sich hier in dieser Geschichte abspielt. Versuchen wir das ein bisschen aufzudröseln. Da haben wir also das Volk Gottes. Hier ist das Volk, das Gott auserwählt hat, so wie wir es aus dem Alten Testament kennen. Dann haben wir Gott. Es ist immer ein bisschen schwierig, wie will man Gott darstellen. Aber Gott und Wolke kommt im Alten Testament des Öfteren zusammen vor, dass Gott sich in der Wolke verbirgt. So habe ich gedacht, darf ich das? Dazwischen, und da ist jetzt die Wand nicht groß genug, dazwischen hat es einen großen Abstand. Ups, das ging so eins zu. So. Und um diesen Abstand zu überbrücken, hat Gott das Priesteramt eingerichtet. Die Priester waren dafür verantwortlich, Opfer für die Sünden des Volkes darzubringen. Sie waren aber auch Bindeglied zwischen dem Volk und Gott. Denn zum einen sollten sie dem Volk ermöglichen, dass die Opfergaben raufgehen, und gleichzeitig sollten sie Gottes Wort und auch das Recht runterbringen. Und Pinhas und ich vergesse den Namen des anderen immer, ihr wisst, wen ich meine. Ja, ich höre das ganz einfach nicht. Gut. Nein, das war die falsche Richtung. Die haben die Aufgabe nicht erfüllt und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Also durch ihre Verachtung haben sie so quasi wie Gott von das Volk getrennt. Sie haben das alles zerstört. Das Volk und bei den Schlachtopfern, die hier geopfert wurden, ging es ja auch darum, dass das Volk, und darum war es mit dem Rauch vorher so wichtig, dass das Volk Gott direkt seine Anbetung zeigen könnte. Dadurch, dass sie rücksichtslos das Fleisch genommen haben, bevor das Fett verbrannt wurde, da haben sie auch das zerstört. Und so hat Gott dann entschieden, diese zwei missratenen Söhne zu entfernen. War das jetzt lieb vom lieben Gott? Die Frage ist, lieb für wen? Gott hat ja eigentlich das Priesteramt für die Verbindung hergestellt. Und wenn das Priesteramt in der Verbindung nicht funktioniert, ist es ja eigentlich Liebe zum Volk, wenn der liebe Gott den Störfaktor ausschaltet. Nehmen wir das schnell auf die menschliche Ebene. Das ist manchmal eine ganz schwierige und auch teure Entscheidung, wenn zum Beispiel ein Firmenpatron oder ein Abteilungsleiter vor der Frage steht, muss ich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die zu wenig liefert, zu wenig liefern kann, muss ich die entlassen, wenn dadurch der ganze Betrieb gefährdet ist? Also es kann ja sein, dass wenn Leute nicht liefern können, dass dann eine Abteilung einfach nicht mehr profitabel ist. Und dann ist schlussendlich nicht nur zum Beispiel ein Verkäufer, der nicht den Umsatz bringt, das Problem, sondern plötzlich muss die ganze Abteilung geschlossen werden. Oder es versprüht wer so eine schlechte Stimmung im Betrieb, dass die guten Leute gehen. Und da ist es wirklich manchmal ganz, ganz schwierig zu entscheiden, ja, was ist jetzt lieb? Wen zu entfernen oder alle zu gefährden? Aber das ist auf menschlicher Ebene, die relativ schwierig ist. Gott hier hat sich also entschieden, diese zwei Söhne zugunsten der Beziehung zum Volk zu entfernen. War das lieb oder nicht? Ich würde sagen, es muss in jedem Fall lieb gewesen sein. Denn Gott ist die Definition von Liebe. Er definiert, was Liebe ist. Und somit ist Liebe, was er tut. Das mag für uns Menschen manchmal unverständlich sein. Es mag uns nicht passen, weil Gottes Verhalten nicht der Zeitströmung oder dem Zeitgeist entspricht. Aber es ist Liebe, weil er es so definiert hat. Auf die Frage, ist das lieb vom lieben Gott, gibt es eigentlich nur eine Antwort. Ja, ist es, weil er es gesagt hat oder getan hat. Hofni und Pinhas sind also entfernt. Es steht nichts mehr im Wege. Es ist aber auch kein Vermittler mehr vorhanden, kein Priester. Hier in der Geschichte geht es weiter mit dem Samuel. Gott setzt Samuel als Priester-Prophet ein. Das aber wäre Material für eine andere Predigt. Heute, mit dem Wissen der ganzen Bibel, ist es für uns relativ einfach zu wissen, dass sich da natürlich was anderes noch abzeichnet. Jesus steht ja auch dazwischen für diese Verbindung. Und wir wissen, dass auch Jesus nicht billig war. Auch das hat ein Leben gekostet. Der ganz große Unterschied, Hofni und Pinhas, die sind nur und ausschließlich für und wegen ihrer eigenen Sünden gestorben. Jesus ist nur und ausschließlich wegen der Sünden der Menschheit gestorben. Das ist der ganz große Unterschied. Und dank Jesus funktioniert es auch wieder, dass unsere Gebete raufgehen und dass Gottes Wort zu uns kommt. Und mit diesem Gedanken möchte ich zum Schluss kommen. Ich wünsche euch, dass diese Beziehung mit Gott, eure Gebete, eure Anbetung rauf, Gottes Wort runter zu euch, dass ihr das erleben könnt diese Woche. Das wünsche ich euch. Ich darf noch beten. Herr, lieber Gott im Himmel, wir danken dir, dass es Liebe ist, was du tust. Wir danken dir, dass du uns angenommen hast. Wir danken dir für alles, was du uns gibst und tust. Amen.